Einen wunderschönen guten Morgen hier vor Ort und auch in den Schlafzimmern, Wohnzimmern, Arbeitszimmern, wo immer du sie zuschauen. Wir sind in der Themenreihe Gott ist groß. Und darf ich einfach mal fragen, wer von den Anwesenden und an den Bildschirmen glaubt an die Größe Gottes? Einfach mal die Hand heben. Glaubt an die Größe Gottes. Ja, wunderbar. Ich auch. Und wir haben letzten Sonntag eine wunderbare Predigt von unserem Pastor gehört über die Größe Gottes anhand des Psalms 145. Und wenn du den nicht gehört hast, wenn du noch im Urlaub warst, ich empfehle dir, diese Predigt lohnt sich nochmal zu hören, weil es wirklich einen sehr guten Überblick gibt über die verschiedenen Aspekte und Gedanken, die im Zusammenhang mit der Größe Gottes bedeutsam sind und wichtig sind. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Uwe hat anhand des Psalms 145 herausgestellt, was diese Größe Gottes auslöst. Jubel beim Volk Gottes, Freude, ein begeistertes Erzählen einander von den großen Taten Gottes, Begeisterung. Und ich hörte dieses alles und dachte bei mir, wenn ich so in meine vergangene Woche schaue, konnte ich das alles nicht feststellen. Da waren eher Themen wie Corona bedeutsam. Corona hat sogar das Top-Thema so in meiner Umgebung des Sports verdrängt. Und auf dem dritten Platz landete dann Corona und Sport, Bayern München. Selbst Australien kam plötzlich ins Gesichtsfeld wegen Tennis. Von der Größe Gottes kam da nicht viel drin vor. Und als ich diesen Gottesdienst bewegt habe und ich gebeten worden war, auch etwas zur Größe Gottes zu sagen, da habe ich gesagt, im Gebet das bewegt. Und mir wurde deutlich, bevor wir den nächsten Impuls hören, die nächsten gute Anregung hören über die Größe Gottes, und das brauchen wir, schauen wir einmal hin, warum es Leuten wie mir und vielleicht dem einen oder anderen unter euch, warum die Größe Gottes vielleicht in unserem Alltag so eine geringe Bedeutung hat, keine Auswirkung hat. Weil meine Befürchtung ist, dass wenn wir diese Probleme nicht anschauen, ehrlich, dass wir noch drei wunderbare Predigten über die Größe Gottes hören können und ich gehe genauso unberührt wieder nach Hause und es hat in meinem Alltag keine Auswirkung. Und deswegen lade ich herzlich ein, dass wir unser Herz wirklich öffnen. So wie wir in dem Lied gesungen haben, schenk uns ein ungeteiltes, offenes Herz für dich. Dass Gottes Geist zu uns in diesem Gottesdienst reden kann, hier wie auch zu Hause. Und uns helfen kann, dass wir an einen Punkt kommen, wo Gottes Größe bedeutsam ist für uns. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du wirklich wirkst unter uns. Du kennst jeden Einzelnen, du weißt, wie jeder Einzelne unterwegs ist und wo er steht und wo wir bedürftig sind. Und wir vertrauen auf dein Wirken. Und laden dich ausdrücklich ein, dass du unter uns Raum hast. dass wir Gottes Größe erkennen. Amen. Ich habe drei Problemfelder identifiziert. Es gibt keine PowerPoint. Drei Problemfelder und es gibt keine PowerPoint, weil es einfach darum geht, hinzuhorchen, wo betrifft mich das? Es geht nicht darum, ich glaube, nichts davon, was ich heute Morgen sage, ist neu, sondern es geht einfach darum, wo bin ich angesprochen? Die drei Problemfelder, die ich gesehen habe, ist ein Herzensproblem, ein Erkenntnisproblem und ein Umsetzungsproblem. Das Herzensproblem. Warum lässt mich das kalt? Warum bewegt mich das nicht? Jesus sagt einmal, wem viel vergeben wird oder wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das ist ein guter Ansatzpunkt, weil wenn ich anfange darüber nachzudenken, wo Gott mir begegnet ist in seiner vergebenen Liebe, dann werde ich plötzlich ganz still und aller Jubeltrubel der Jahreswende des Weihnachtsfests und allen Tagen dazwischen fällt ab und ich schaue hin und mein Herz wird berührt tatsächlich. Und es ist gut, da anzufangen, hinzuschauen. Wem viel vergeben ist und mir ist viel vergeben, dann stehe ich ganz still schon mal da und sage Gott, oh ja, danke. Danke, dass du es mit mir aushältst, dass du nicht aufgibst, dass du ein Gott bist, der geduldig darauf wartet, dass ich weitergehe in der Nachfolge. Ein zweiter Punkt ist, und da war ich Uwe sehr dankbar für, dass er das angesprochen hatte, ausdrücklich in seiner Predigt, die Furcht Gottes. Ich bin auf die Furcht Gottes gestoßen, weil die Bibel mehrfach, genau gesagt 7-mal, ausdrücklich davon spricht, dass der Beginn, der Anfang jeglicher Weisheit die Furcht Gottes ist. Und als junger Jurastudent war ich mir spätestens nach der ersten Klausur, die ich völlig versemmelt hatte, der Kandidat hat die falschen Probleme falsch bearbeitet. Spätestens an dem Moment wusste ich, ich bin bedürftig, ich brauche Weisheit. Und als ich dann im Bibelstudium darauf stieß, dass die Furcht Gottes der Anfang davon ist, dann dachte ich, okay, diese Furcht Gottes ist wichtig, die ist bedeutsam, die muss ich ernst nehmen. Und tatsächlich ist das ein guter Punkt. Wir verstehen, dass diese Furcht Gottes, Uwe hatte darauf zu Recht hingewiesen, das ist ja erstmal ambivalent, weil permanent ist Gottes Rede in jeglicher Form, wie er auftaucht, habt keine Angst, habt keine Furcht, seid in Frieden mit euch, Friede sei mit euch. Also permanent vermittelt uns Gott, ey, keine Angst, keine Furcht. Und gleichzeitig ist offensichtlich, dass die Bibel ganz positiv über die Furcht Gottes spricht. Und an verschiedenen Stellen, wenn man dann genauer hinschaut, dann wird deutlich, dass diese Furcht Gottes nichts zu tun hat mit Angst oder gar Panik. Angst und Panik, noch schlimmer, lösen immer falsche Reaktionen aus. Ich reagiere immer unangemessen auf eine Gefahrenlage. Corona ist ein wunderbares Beispiel. Wenn ich ängstlich auf Corona reagiere, dann schließe ich mich in Wirklichkeit in meinem Kämmerlein ein und lebe nur noch selbst Quarantäne auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, ich leugne, dass es überhaupt Corona gibt. Das ist alles nur eine Erfindung, nur um mal zwei Extreme zu benennen. Das sind Auswirkungen, wenn ich Angst habe, wenn Panik regiert. Und jeder Berater weiß, dass der erste Schritt in der Beratung ist, die Menschen zu helfen, aus so einer Angst- oder Panikreaktion rauszukommen. Weil die kann immer nur falsch laufen, zu falschen Ergebnissen führen. Das Interessante ist, dass in nur als zwei Beispiele genannt im zweiten Buch Mose 20:20, 20. Kapitel, 20. Vers, Mose ausdrücklich das anspricht und sagt, Gott hat dies und jenes geschehen lassen, damit ihr aufhört, Angst zu haben, aber damit ihr Furcht Gottes ergreift. Und Jesus spricht genauso darüber, wenn er das anspricht und sagt in Matthäus 10:28, dass wir den fürchten sollen, der über Leben und Tod und über die Ewigkeit entscheidet, aber nicht die anderen. Die Botschaft der Bibel ist, Furcht Gottes treibt alle Angst oder gar Panik aus. Ein ganz großes Geschenk. Also Furcht Gottes ist etwas sehr Wertvolles. Es hilft mir, nicht zu sündigen. Ein großer Gewinn von Furcht Gottes ist, dass Menschenfurcht, die ich sehr wohl kenne, wie oft sitze ich irgendwo und kämpfe mit mir selbst, ob ich was sage oder nicht sage, obwohl sonnenklar ist, dass es dran wäre, aufzustehen und was zu sagen. Und ich denke, oh, hab tausend Gründe, warum nicht ich. Und Gottesfurcht ist der rechte Weg daraus. Und dann natürlich Weisheit. Warum führt Gottesfurcht zu Weisheit? Weil ich anfange, die Dinge aus seinem Blick zu sehen. Weil ich anfange hinzuschauen, Gott, wie siehst du die Dinge? Wenn ich gottesfürchtig bin, kreise ich nicht mehr um mich an erster Stelle, sondern schaue hin, Gott, wie siehst du die Situation? Und so fängt tatsächlich Weisheit an. Weil in dem Maße, wie ich Gottes Gedanken über eine Situation anfange zu verstehen, was ein großes Geschenk ist, ist Weisheit da. Fängt an, meine Beratung plötzlich wertvoll zu werden, weit darüber hinaus zu gehen, Richtigkeiten von mir zu geben, sondern wirklich Menschen zu dienen, in Situationen hinein hilfreich zu sein. Ein weiterer Punkt, dieses ernst zu nehmen, was uns die Bibel anempfiehlt, ist, dass wir unser Ende bedenken sollen. Mensch, lerne zu zählen deine Tage. Auch hier ist eine Spannung, weil auf der einen Seite die Bibel den Horizont ganz groß zieht und sagt, ihr müsst eine Ewigkeitsperspektive haben. Wir leben auf eine Ewigkeit hin. Und gleichzeitig, hey, beachte bitte, dass die Spanne hier unten in dieser Lebensform, wie wir sie kennen, die uns so kostbar ist und so wichtig ist, weil es nämlich die einzige ist, die wir kennen, die ist sehr beschränkt, die ist begrenzt. Mir ist das markant deutlich geworden in dieser Woche, weil vor 3 Tagen meine Frau und ich hatten gerade mit einem Besucher uns nach einem leckeren Abendessen zurückgezogen ins Wohnzimmer und wollten einen gemütlichen Abend im Austausch miteinander haben, schellte es und eine 88-jährige Nachbarin war bei uns und rief nur verzweifelt, kommen Sie bitte, helfen Sie mir. Es war so offensichtlich, dass das eine echte Not war, da war sie auch schon wieder weg, dass wir, meine Frau und ich, sofort Gas sitzen gelassen haben, haben gesagt, wir melden uns, wir müssen gucken. Und tatsächlich völlig berechtigt, wir kamen zur Nachbarin und im ersten Stock lag ihr Sohn, 55 Jahre, tot. Ich habe Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet und wie ihr euch vorstellen könnt, gebetet wie ein Weltmeister. Im 100er-Takt. Der hatte gearbeitet, noch Frühschicht bis 2 Uhr, keine Vorerkrankung, keine Auffälligkeiten, nichts. Wie die Mutter sagte, er kam nach Hause fröhlich, hat ihr noch das Wohnzimmer gestaubsaugt und dann gesagt, ich lege mich noch mal hin bis zum Abendbrot und dann komme ich. Und er kam zum Abendbrot nicht mehr. Und dann hat die Mutter geguckt. Mir wurde das so bewusst, diese scheinbare Sicherheit, die wir meinen, in unserem Leben zu haben. Was alles so bedeutsam macht und wie hilfreich es ist, wenn wir darauf achten, hinzuschauen, unsere Tage zu zählen, uns bewusst sind, dass die Prioritäten in unserem Leben richtig gesetzt werden. Ein letzter Punkt, der mir das deutlich gemacht hat, in einer Fürbittzeit für Missionare, wo wir mit Geschwistern zusammen für Missionseinsätze gebetet haben, eine längere Gebetszeit, zeigte mir Gott plötzlich ein Bild, wo ich auf die Kanzleiräume. Ich bin Anwalt, ich arbeite in einer kleinen Kanzlei. In den Kanzleiräumen, ich sah die wie oben, ohne dass da ein Dach drauf ist. Ich konnte oben die Räume sehen. Und ich sah mein Zimmer, ich sah das Sekretariat, ich sah die Eingangstür. Und wie im Zeitraffer ging die Eingangstür auf und zu. Menschen kamen, gingen, wurden ins Besprechungsraum geführt. Ich ging dazu, ich ging wieder weg. Ich sah dieses Gewusel und ich sah dieses Bild und die Frage war in mir, was soll das? Und genauso klar hatte ich plötzlich den Satz in mir, Martin, hast du diesen Menschen das gesagt, was ich ihnen sagen wollte? Und in dem Moment habe ich tatsächlich etwas erlebt, was ich bis dahin nur als Phrase kannte. Mir schien das Herz stehen zu bleiben, zu stocken. Als wenn mein Herzschlag kurz einmal aussetzt. Weil Furcht Gottes über mich kam. Versteht ihr, wir denken so oft darüber, oh, das ist Sünde und das ist Sünde und wenn ich das nicht mache und das lasse ich und dann diskutieren wir, ob das Sünde ist oder sonst was. Und hier wurde ich plötzlich mit einer Frage konfrontiert, wo ich wusste, die ist absolut berechtigt. Und ich wusste, dass ich keine vernünftige Antwort darauf hatte, außer zu sagen, nein. Weiß nicht. Ich bin sehr dankbar für dieses Erleben, weil das machte Furcht Gottes plötzlich in meinem Leben sehr real. Weil versteht ihr, am Ende des Tages werden wir vor unserem Herrn stehen. Und es mag sein, dass er uns die ein oder andere Frage stellt. Und wir werden wissen, was darauf zu antworten ist. Und er hat recht. Und es ist völlig müßig, mit dummem Geschwätz zu kommen. Was wir denken und meinen, kannst du dir alles sparen in dem Moment. Furcht Gottes ist absolut hilfreich und heilsam. Und ich bin sehr dankbar dafür. Und an der Stelle schließt sich der Kreis. Ich bin sehr dankbar dafür, dass dieser Gott, der mich kennt, der um mich weiß, immer bereit ist, zu vergeben, weil Jesus für mich gestorben ist. Das ist so ein Geschenk. So ein Geschenk, dass ich hier stehen darf, angstfrei, lernend, was Weisheit ist. Und aus der Vergebung lebend. Und bei dem Ganzen lerne ich, es geht nicht um Sandkastenspiele. Es geht nicht darum, dass wir so ein bisschen fromm irgendwo sind am Sonntagmorgen. Sondern es geht darum, dass wir in unserem Alltag den Willen Gottes tun, seine Werke, von seinem Geist geleitet. Bevor ich zum nächsten Problem komme, wollte ich einen Moment innehalten, dass du und ich kurz mit unserem Vater sprechen kann. Und wenn es dir so geht wie mir, dass du sagen kannst, wow, ich wünsche mir diese Furcht Gottes auch in meinem Leben. Ich möchte diese rechte Furcht, die hilfreich ist und freisetzt und die dich ernst nimmt als den Gott, der du bist. Lasst uns beten. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns diese rechte Furcht vor dir ins Herz gibst, dass wir dich ernst nehmen, dass wir nicht in unserer Oberflächlichkeit an dir vorbeileben und verpassen, was du an Lebensfülle für uns hast. Amen. Das Zweite, haben wir ein Erkenntnisproblem? Ja, definitiv. Zwingend. Warum? Weil Gott, der diese ganze Schöpfung hervorgebracht hat, einfach so groß ist, dass wir ihn nicht mit unserem menschlichen Verstand erfassen und erkennen können. Es ist reine Offenbarung, die er uns zuteil werden lässt. Es ist reines Geschenk. Und wir lügen uns was in die Tasche, wenn wir glauben, ich weiß, wie Gott ist und ich habe das in der Box, in der kleinen Packung, in der Schublade So ist es. Wenn Gott dich und mich nicht mehr überraschen kann, dann sollten wir uns ernsthaft Sorgen machen. Wir haben ein Erkenntnisproblem. Gott offenbart sich, das hat Uwe auch sehr schön rausgearbeitet, in der Natur. Ich muss jetzt allerdings gestehen, so gern ich mit meiner Frau unterwegs bin und mit unserem Hund in der Natur mich daran freue, das löst bei mir immer nicht Gottes Erkenntnis aus. Ich hoffe, das ist bei euch anders. Ich kann mich daran freuen, ich finde die toll. Ich werde da auch noch mal drum beten, dass ich irgendwie das verstehe, wovon Paulus redet, wovon im Alten Testament die Propheten reden. Du wirst das sicherlich haben, ich nicht. Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes ist eine wunderbare, großartige Quelle, wo uns Gott offenbar wird und das liegt mir schon viel näher, das kann man in die Hand nehmen, das kann man studieren, da kann man drin rummalen und streichen und kann sagen, doof, verstehe ich nicht und Fragezeichen und ja, das sehe ich auch so. Ist immer gut, wenn wir mit Gott übereinstimmen. Aber das ist ein ganz wunderbares Ding und ich hoffe, dass ich, solange ich auf dieser Erde bin, ich in diesem Wort Gottes lernen kann, lesen darf, davon profitiere. Ich bin begeistert, dass wir eine Gemeindebibelarbeit einmal im Monat am Samstag haben, wozu ich nur Mut machen kann. Meine Frau ist da und ich profitiere davon, weil sie dann mir immer alles brühwarm am Samstagabend, gestern Abend war wieder so ein Abend, dann erzählt, was sie alles Neues gelernt und entdeckt hat. Und das ist so wertvoll. Und das brauchen wir. Mehr noch aber brauchen wir, dass wir wirklich im Austausch sind, miteinander. Deswegen ist das so wichtig, dass wir voneinander hören. Weil, wie Gott wirklich ist, und ich sag euch, er ist immer anders, als wir denken. Und unendlich viel größer. Dass wir das irgendwie ergreifen können, dass wir irgendwie einen Zipfel erwischen davon, wie Gott ist, das lerne ich am meisten daraus, dass ich von anderen Geschwistern höre, was sie mit Gott erleben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Gemeinde sind, dass wir zusammengehören, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und ich hoffe, dass du in einem Hauskreis bist, dass du in einem Bibelkreis bist, dass du in einer Austauschrunde bist, wo ihr miteinander austauscht darüber, was Gott in eurem Leben tut, was ihr erkennt, was ihr verstanden habt, was ihr für Fragen habt. Das ist genauso wichtig. Wo ihr sagt, ich dachte immer, Gott ist gut und allmächtig und dann habe ich gebetet und dann ist er nicht gesund geworden. Ich verstehe es nicht. Das ist genauso wichtig wie die tollen Zeugnisse, wo Gott mal so funktioniert hat, wie wir uns das vorstellen. Das sind ja die Dinger, die uns richtig begeistern, ne? Aber dieser Austausch, das ist so wichtig. Und liebe Geschwister, lasst uns das nicht durch Corona rauben. Sondern suchen wir die Begegnung, den Austausch miteinander angstfrei, in aller Kenntnis, was zu tun ist. Wir machen alles, was hilft. Wir machen alles, was hilft, uns trotzdem begegnen zu können, im Austausch zu sein, im Gebet zu sein. Darum danke für jeden, der hier ist und eine Maske trägt. Danke. Aber lasst uns den Austausch suchen. Den brauchen wir. Und zwar den Austausch darüber, was erlebst du mit Gott? Was lehrt dich gerade Gott? Wo bist du gerade in seiner Schule? Das ist, was hilfreich ist. Das ist, was Dinge real macht. Ach, so geht Gott mit dir um. Und das sind Menschen, die ich kenne, die mir nah sind, wo ich das einordnen kann, wo ich das verstehen kann, Das ist so hilfreich. Und teil du mit ihnen. Das ist der Grund, warum wir hier in der Gemeinde im Gottesdienst zusammenkommen und Gott anbeten und ihn groß machen in Liedern, wo wir bestimmte Aspekte von dem, was real geworden ist für den Autor eines Liedes, für jemand, der hier im Lobpreisdienst steht, wo sagt, das Lied bringe ich ein, weil, wo ich teilhaben darf am Glauben eines anderen. Es geht nicht darum, ob mir das Lied gefällt oder nicht, sondern es geht darum zu ergreifen, was hat der andere an Glauben da drin? Was hat er daran erkannt und verstanden von Gott her? Und wir werden nachher ein Lied nach dieser Predigt singen. Das ist ein altes Lied aus dem letzten Jahrhundert, aber gar nicht so alt, von 1972, 74, irgend sowas. Und dieses Lied fordert uns auf, erzählt von der Größe Gottes, dass wir einander uns ermutigen, das zu tun. Und von daher, lass uns prüfen, dass wir dem nachkommen. Ich will noch, bevor meine Zeit ganz schnell jetzt abgelaufen ist, auch noch das dritte Problemfeld ansprechen, nämlich Umsetzungsproblem. Führt das, was ich von Gott verstanden habe, zu einer Veränderung in meinem Leben? Mache ich Dinge anders, weil ich weiß, wer Gott ist? Wenn ich auf einmal meinen Alltag hinterfrage, Dienstagmorgen um 10.30 Uhr, was du da machst, ist jetzt ein willkürlich herausgegriffener Zeitpunkt, hat es irgendeinen Bezug zu Gottes Größe? Hat es irgendeinen Bezug dazu, wer Gott ist? Wenn deine ganze Woche unter dieser Testfrage zu der Antwort führt, nö. Ich weiß am besten, wie man Brötchen backt und die haben mein Vater und mein Großvater schon so gebacken und so backe ich die auch und das hat mit Gott nichts zu tun, dann wirst du verpassen, was Gott in deinem Alltag mit dir an Leben erleben möchte. Das ist eine ganz spannende Frage. Wenn ich glaube, dass Gott groß ist, das war ja meine Eingangsfrage. Am ehesten sind wir uns, glaube ich, einig in Extremsituationen, wo völlig klar ist, ich habe keinen Plan, ich habe keinen Schimmer, wie ich hier rauskomme, ich weiß nicht, wie ich dieses Problem lösen soll. Das ist der Moment, wo wir an Gottes Größe appellieren und um Hilfe schreien. Da wenden wir uns an ihn. Ich nenne das mal das Seesturmproblem der 12 Apostel, die auf dem See sind und im Seesturm. Irgendwann kommen die an den Punkt, wo sie drohen, unterzugehen und zu sterben, wo sie sagen, wow, jetzt wäre vielleicht der Moment, wo wir mal um Hilfe rufen. Also Extremsituation, jawohl. Da fangen wir an, Gott irgendwie reinzuholen. Aber außerhalb von diesen Extremsituationen, in unserem Alltag, das ist ja genau, was den Alltag ausmacht, ja, den haben wir doch im Griff. Oder der Alltag hat mich im Griff. Oder mein Chef hat mich im Griff. Und wer auch immer deinen Alltag bestimmt, jedenfalls nicht Gott. Und da zu verstehen, dass Gott sehr wohl gerne in deinen Alltag hineinkommen möchte. In meinen Alltag. Also ich war der festen Überzeugung, nachdem ich zumindest schon mal die erste Hürde genommen habe, dass Gott ein Gott des Rechts ist. Dass ich verstanden habe, dieser Gott hat irgendwie Ahnung vom Recht. Aber ich war der festen Überzeugung, von deutschen Steuergesetzen hat er keine Ahnung. Vergiss es. Gott, und das ist auch zu mühsam, dir zu erklären. Das ist so irre, was die da machen. Da unser Gesetzgeber mit den deutschen Steuergesetzen, vergiss es. Das ist natürlich Quatsch. Selbstverständlich versteht Gott unsere Gesetze. Natürlich versteht er das. Versteht ihr, wenn ich glaube, dass Gott groß ist, wenn ich glaube, dass Gott dieses ganze Universum hervorgebracht hat, dann ist ihm das selbstverständlich kein Rätsel. Ich bin bescheuert, wenn ich Gott nicht einlade in meinen Alltag und sage, Gott, wie siehst du diesen Fall? Was sind deine Gedanken über diese Akte? Wie soll mit diesem aus meiner Sicht unsinnigen Steuergesetz richtig umgegangen werden? Das meine ich mit Umsetzungsproblem. Wenn ich nicht Gott in meinen Alltag hineinnehme, werde ich ihn nicht erleben. Und dann habe ich genau das Problem, dass Gott so groß sein kann, wie er will. Er ist bedeutungslos in meinem Alltag. Weil Gott sich entschieden hat zu sagen, Martin, du musst mir die Tür aufmachen. Du musst mir erlauben, in deinen Alltag hineinzuwirken. In deine Beziehung, in deine Beratung, in all das, wo du meinst, das kann ich schon. Jedenfalls mein Herr und Vorbild, Jesus, war der festen Überzeugung, und er sagt es auch ausdrücklich, ich kann nichts von mir aus tun, es sei denn, ich sehe es den Vater tun. Ich spreche keine Worte, es sei denn, ich höre sie von meinem Vater. Wow. Das bringt mich zum Nachdenken. Wenn Jesus, Gottes Sohn, sagt, er kann nichts von sich aus tun, wie komme ich auf die Idee, dass von Montag bis Freitag, wahrscheinlich bis Samstag, möglicherweise bis Sonntag, ich so genau weiß, was ich tun soll und lassen muss und warum ich Gott dafür überhaupt nicht brauche. Noch niemals mal auf die Idee komme, ihn zu fragen. Das ist ein Umsetzungsproblem. Und wir brauchen, die Zeit läuft, wir brauchen unbedingt, dass wir voneinander hören. Und ich nenne das Reichsgottesgeschichten. Dass wir voneinander hören, wo wir anfangen, Gott im Alltag zu erleben. Was hast du letzte Woche mit dem Herrn erlebt? Und das können ganz kleine Sachen sein. Das muss nicht spektakulär sein. Aber wo immer wir im Alltag Gott erleben, soll ich euch was sagen? Da geht mir das Herz auf. Da bin ich begeistert. Da erlebe ich, dass dieser Gott mich zum Staunen bringt. Und ich denke, wow. Super. Wir haben gebetet und es ist was passiert. Nämlich das, was Gott gesagt hat, das passiert. Er hat einen Eindruck uns gegeben und wir sind dem nachgegangen und haben den umgesetzt. Und es passiert. Und ich lade euch und mich ganz herzlich ein, zu Beginn dieses neuen Jahres, wenn morgen der Alltag anfängt, entscheide dich heute zu sagen, Gott, ich möchte mit dir in diesem Alltag leben. Ich möchte dich in meinem Alltag erleben. Ich möchte deine Größe erfahren. Und begeistert sein von dem, wer du bist. Und du bist wunderbar. Und dann kommen wir nächsten Sonntag zusammen und wir tauschen aus über das, was wir mit Gott erlebt haben. Dann erzählen wir einander, und jetzt bitte ich, dass die Musiker zu uns kommen, dann erzählen wir davon, was wir mit Gott erlebt haben. Und lasst uns das einander zusingen, lasst uns ermutigen, lasst uns eins machen. Alle, die wir hier sind, die wir in unseren Wohnzimmern sitzen, lasst uns eins machen darin, dass wir uns festmachen und sagen, das wollen wir, das suchen wir. Wir wollen mit unserem Herrn unterwegs sein und wieder zusammenkommen und uns ermutigen und austauschen. Und wo du Fragen hast, bring die ein. Wo du Zweifel hast, bring die ein. Aber dass wir leben und dran sind mit unserem Herrn, der ein wunderbarer Gott ist. Amen.